Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Unser heutiger Gast hat in der vergangenen Woche quasi einen Marathon hingelegt. An 5 Tagen ist Silvia Talmon, Geschäftsführerin von The Retail Academy, mit ihrem Team über das rund 14.000 Quadratmeter große Gelände der Messe Düsseldorf geeilt, um die mehr als 1.800 Aussteller der Euroshop unter die Lupe zu nehmen. Das Ziel? Die fortschrittlichsten Präsentationen und Trends zu finden, die die weltweit größte Fachmesse für den Einzelhandel versammelt hat. Ob sie fündig geworden ist, was sich verglichen mit der letzten Ausgabe vor 3 Jahren geändert und welchen Einfluss KI auf das Retail-Design hat, berichtet mir Silvia Talmon jetzt im Podcast. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Silvia. Na,
hallo.
Wie geht's dir? Hast du noch Muskelkater von der vielen Lauferei?
Ich sag's dir, ich hatte alle Schritte drinnen sozusagen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich fange jetzt gleich mal mit einem wahrscheinlich schwierigen Einstieg an. Nach all diesen Eindrücken, die du ja jetzt gesammelt hast, du warst ja gerade erst unterwegs, alles ist noch ganz frisch. Schaffst du es trotzdem, die diesjährige Ausgabe in 3 Worten zusammenzufassen?
Also die Frage ist wirklich irre, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich sagen, ich habe es wirklich als sehr offen empfunden. Zaghaft positiv, darf man das so sagen? Nicht so Goldgräberstimmung, aber durchaus offen und positiv und vor allen Dingen kreativ. Da war ich sehr positiv überrascht.
Ja, das klingt doch schon mal ganz gut, würde ich sagen. Du und dein Team, ihr seid auch dieses Mal zum 2. Mal mit einem ganz konkreten Ziel über die Messe gegangen. Und zwar die innovativsten Präsentationen und Lösungen zu finden und dann in einem Report zu präsentieren im Anschluss. Gab es denn überhaupt starke Veränderungen zur letzten Ausgabe? Oder würdest du sagen, die Themen wurden eher weitergeführt?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, beides, sowohl als auch. Natürlich erfindet sich die Retail-Landschaft nicht neu innerhalb von 3 Jahren. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich rockige Zeiten da draußen. Das weiß jeder von uns, der im Handel unterwegs ist. Und das haben wir natürlich wiedergespiegelt gesehen, auch bei den Ausstellern. Es waren nicht weniger Aussteller. Ich finde, das ist auch immer eine wichtige Message. Also die Anzahl der Aussteller, die waren absolut da. Es war auch wirklich gut gefüllt. Es hatte mehr internationales Publikum, war mein Eindruck. Ich habe so viel Englisch noch nie gesprochen, tatsächlich. Also auch bei dem Vortrag, den ich gehalten habe auf Englisch, das Thema Retail Trends, waren ausschließlich englisch sprechende Besucher da. Was mir sehr aufgefallen ist, war, es wirkte bereinigt. Also man hatte den Eindruck, dass die Aussteller unter Dächer zusammengekommen sind. Ich will mal ein Beispiel geben. Beleuchtungsfirmen Ansorg, ehemals ja Vitra und Octalight, waren unter dem Dach von Trilux zusammengefasst. Oder die ETAP Group, großer Ladenbauer, weltweit einer der größten Ladenbauer, die sind jetzt mit HMY zusammengegangen. Das sind die, die für H&M weltweit Beleuchtung und Ladenbau machen. Oder die auch Ralph Lauren machen zum Beispiel. Oder aber Lacoste jetzt eben durch die neue Größe nicht mehr nur noch Lacoste Frankreich, sondern jetzt global anbieten können. Und das ist so eine Sache gewesen, die haben wir verstärkt gemerkt. Der Markt hat sich zusammengetan, man ist strategische Partnerschaften eingegangen, man ist unter Dächer gerückt, um einfach schneller, effizienter und natürlich kostenreduzierter unterwegs sein zu können.
Mhm. Auffällig war ja dieses Mal auch, dass es keine eigene Halle für Anbieter von Display-Mannequins gab, weil die Branche in den vergangenen Jahren federn lassen musste. Wie geht es denn hier weiter? Werden Figuren in Zukunft denn gar keine Rolle mehr spielen?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also erstmal ein Stück weit ist mir aufgefallen, es hat gefehlt. Aber das ist natürlich auch, wenn man jetzt so Herzbluthandel kommt und gerade jetzt in der Mode ist, waren die Figuren einfach seit 1900 ja immer da und haben eine riesen präsente Rolle gespielt. Und wenn man dann auf eine Euroshop kommt und merkt, Jahr für Jahr oder alle 3 Jahre, es wird digitaler und dann sieht man aber, dass auf einmal es den Moment gibt, wo es keine Halle mehr gibt mit den großen Stages. Ne? Also ich meine, wir erinnern uns ja alle, das war ja Drama, Inszenierung, Bühne. Wenn das so gar nicht mehr ist, dann ist man erstmal irritiert. So, nichtsdestotrotz gab es vereinzelte Anbieter. Und ich glaube, genau das ist jetzt dann auch die Antwort auf deine Frage. Ich bin ein Freund davon, sowohl als auch. Ich mag nicht so gerne dieses Schwarz- oder Weiß-Denken. Ich gehe davon aus, dass es genauso wie bei Vinylschallplatten Marken gibt, für die sind Figuren genau das Richtige. Weil das einfach im positiven Sinne, retroperspektivisch, einfach zu deren Brand passt. Und dann gibt es Aussteller, mit denen wir gesprochen haben, wie die Firma Bink aus Holland, die dann wiederum aber auch in der Weiterentwicklung der Figuren unterwegs sind. Die hatten sehr beeindruckende Figuren zum Thema Gen Z. Also wo du wirklich gesehen hast, dass die Figuren unterschiedliches Alter hatten. Die waren non-binär, dass du nicht sehen konntest, ob Frau oder Mann. Die hatten teilweise Piercings natürlich. Und sie versuchen, in eine Gefühlsregung reinzugehen. Das heißt, dass die Figuren eine andere Art Mechanik innen drin haben, dass sie sich umarmen, dass der Kopf angelehnt werden kann. Also dass man so eine Emotion ausdrückt. Das war toll zu sehen und auch beeindruckend. Nichtsdestotrotz, und deswegen eben meine Devise sowohl als auch, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass es ein großes Revival geben wird für Figuren. Also die Vorstellung, dass Zara jetzt weltweit nochmal komplett umschwenkt und sagt, wir werden jetzt komplett Figuren wieder ausrollen, sehe ich nicht. Zu der Marke, zu der Zielgruppe passt der digitale Weg, dass ich einfach am Handy das Outfit an mir selbst sehen kann, wie ich im Outfit aussehe oder im Store Screens Outfit-Empfehlungen geben. Ich würde also sagen, der Markt wird kleiner mit Figuren, behält aber seine Relevanz, sofern es eben zur Marke, zum Retailer passt und zu der Klamotte und der Zielgruppe.
Ja, spannend, auf jeden Fall. Aber was waren auch ganz unabhängig jetzt von diesem Thema deiner Ansicht nach so die stärksten Präsentationen? Also welche Lösungen haben dich am meisten beeindruckt?
Also aufgefallen ist, deswegen sagte ich auch in diesen drei ersten Worten, nach denen du gefragt hast, es war besonders kreativ. Finde ich jetzt erstmal aus dem VM kommt natürlich auch super. Also es hat mich wahnsinnig inspiriert, weil es einfach viele Stände gab mit einer sehr krassen, positiven Strahlkraft. Also nehmen wir jetzt mal Umdasch als Ladenbauer. Die haben sofort eine komplette Disco-Kugel überdimensional ins Zentrum des Messestands gehangen und haben dann so ein Color-Konzept davon abgeleitet. Also dass die einzelnen Bereiche des Standes in unterschiedlichen Farbspektren gespielt
haben. Ja, schön.
Das ist natürlich jetzt auch ein Platzhirsch, auch ein mega Ladenbauer, muss man natürlich sagen, der das Geld auch ausgeben kann für einen sehr beeindruckenden Stand, aber auch die kleinen Stände. Und ich finde, davon kann man auch als Händler lernen. Ne? Das eine ist ja immer, große Marken, große Ketten haben mehr Budget. Was macht man als einzelner Händler? Was kann man von der Euroshop mitnehmen? Und es ist tatsächlich so, nehmen wir mal Dart Design. Das war jetzt ein kleiner Stand. So, die haben zum Beispiel neonfarbene Gitterboxen hingestellt. Es waren wirklich so Bauzaungitter. Und in diese Gitterboxen haben die einfach mal so richtig vereinfachte Screens ohne Verkleidung einfach rough reingelegt, regelrecht. Also sah richtig rough gemerged aus und haben da einfach einen immersiven Content drüber spielen lassen. Und das war so ein starker Eyecatcher durch die Neonfarbe, durch die Screens, die auch so dahingerafft waren. Und trotzdem hatten die im Zentrum einen Sandkasten mit so Schüppchen und da konnte man dann buddeln. Und sie wollten damit sagen, das ist der Anfang eines jeden Kreativprozesses, dass man quasi schaufelt, den Sand rausschaufelt und sich das regelrecht erarbeitet. Und diese kreative Betrachtungsweise mit relativ wenig Material, aber mit so Eye-Catchern reinzugehen, das haben wir überall gesehen. Also alle Stände waren kreativ auf ihre individuelle Art und Weise.
Also das sind auf jeden Fall schon sehr außergewöhnliche Präsentationen, so wie du das beschreibst. Was gab es denn da noch, wo du auf jeden Fall sofort stehen geblieben bist und näher hinschauen musstest?
Es gab noch so drei Sachen, die mir wirklich in Erinnerung geblieben sind und wo ich auch jedem raten würde, guckt euch das im Nachhinein an. Wenn ihr nicht da gewesen seid, kontaktiert uns gerne, aber das ist lohnenswert. Das eine war bei ETAP. ETAP hatte einen Riesenmessestand, der unfassbar teuer war. Ich hatte mal gefragt, das soll euch ETAP selber erzählen. Aber eine Sache ist mir wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben, und zwar eine ganz kleine. Die haben einen Tunnel gebaut, der war vielleicht, lass sie mal 8 Quadratmeter groß gewesen sein. Da wurde man dann auch nur auf Einlass reingelassen. In diesem Tunnel war ein ganzer echter Wald verbaut, also wirklich echte Bäume überall. Man war im Dickicht eines Waldes und es war dunkel. Und dann ging die gesamte Inszenierung los. Und zwar sollte in dem Tunnel sensorisch vermittelt werden, wie Licht funktioniert, wenn die Sonne aufgeht im Wald und wenn die Sonne untergeht, wenn ein Blitz kommt. Der Geruch von Wald und auch die Geräusche. Und der Effekt war so sensorisch gut gemacht, dass man da rausgegangen ist und hat wirklich gesagt, lasst uns über Beleuchtung sprechen im Handel. Es war wirklich faszinierend und jetzt sind wir ja vom Fach. Also, dass man uns nur was verkaufen kann, das muss man erstmal schaffen, ne? Aber das war wirklich, also wenn du das nochmal wieder so siehst in diesen Zeiten, wie wenig arbeiten wir mit Sensorik aktuell im Einzelhandel, müssen wir mal ehrlich sein. Und wenn du das dann nochmal so eintauchen darfst, das war sehr beeindruckend. Licht, also die Wirkung von Licht, Sound und Geruch. Das ist wirklich nachhaltig drin geblieben. Dann ein ganz anderes, einfacheres Beispiel. Ich war bei ProSatz. ProSatz ist ein Unternehmen, die drucken Papier für den Handel, also Displayaussteller und Co., ne? Also jeglicher Art. Und die hatten einen extrem überdimensionalen Papierfuchs in die Mitte des Standes, also wirklich, der war 4-5 Meter hoch. Also ein richtiger Oschi war das. Als Papierfuchs gefaltet, da habe ich mich gefragt, welcher arme Mensch musste da falten, damit dieser Fuchs da steht. Und die hatten daneben ein Schaufenster aus Papier und aus diesem Schaufenster ist eine Schauspielerin regelmäßig rausgehüpft in einem Papierkleid. Und das war ein Effekt, du hast sie erst nicht gesehen, also du hast einfach nur gedacht, es ist ein Schaufenster mit einer Grafik, mit einer papiergedruckten Grafik und dann hat dieses Fenster sich auf einmal bewegt und diese Frau tanzte aus dem Fenster in ihrem Kleid und ging wieder zurück. Und das war für mich so ein Effekt, wo ich dachte, stell dir vor, du bist samstags auf der Fußgängerzone und du hast wirklich, ne, an 4 Samstagen verkaufsoffen, ne, oder besondere Weihnachtszeit oder Sonntage. Und dann hast du wirklich mal einen Werkstudent oder deine Azubis, die sich was einfallen lassen, um so einen Stopper zu generieren. Es hatte eine unfassbare Wirkung und eine Faszination. Und das finde ich, dieses Eye-Catcher-Thema, das differenziert uns ja sehr stark zum E-Commerce, ne? Also das sind ja Emotionen, die du nicht hinkriegst. Überraschungsmomente, eine Andersartigkeit und das ist halt auch Erlebnis. Ne? Also wenn ein Schaufenster sich auf einmal bewegt, es ist ja nichts Neues. Wir kennen das ja auch mit den Manicures im Fenster, die dann auf einmal sich wieder bewegen, weil da Menschen drin stehen. Aber es ist so in Zeiten, wo alles so, sage ich mal, ruhig geworden ist, sehr kommerziell gesteuert, hat es wieder einen Effekt. Dass man sagt, stimmt, das war ja doch, früher war das ganz viel und das war auf der Messe auch stark zu sehen. Und natürlich, unabhängig jetzt von den Beispielen, die ich gebracht habe, die unterschiedliche Verwendung von Farbe und Material generell. Also ob das Wanddecke, Boden waren, Anstriche, genebelte Decken, schrille Farben, wahnsinnig viel Instagrammable Moments, wie wir so schön sagen. Und auch das kann man eigentlich wunderbar in den Handel übertragen. Das sehen wir auch sehr stark. Der Handel mixt wieder Farben und Materialien. Das ist natürlich mal mehr, mal weniger teuer, aber auch eben günstig, mit Farbe zu arbeiten und hat halt immer eine krasse Fernwirkung und erzeugt so einen Instagrammable-Moment und das wird natürlich gepostet.
Ich hatte jetzt den Eindruck, dass das, was du als Beispiele genannt hast, vielleicht ist es auch Zufall, aber so eine gewisse Naturverbundenheit gezeigt hat. Also Wald, Fuchs, im Sandkasten buddeln, das geht jetzt alles für mich ein bisschen in diese Richtung. Gleichzeitig ist es natürlich auch etwas ganz Gegenteiliges, was Top-Thema ist, nämlich die KI. Wie wirkt sich das alles so aufs Visual Merchandising aus? Wohin geht denn da der Trend? Wird aufgrund von KI alles eher futuristisch oder ist ganz im Gegenteil das Analoge wichtiger und es gewinnen vielleicht sogar Retro-Ideen an Relevanz?
Also erst einmal allgemein gesprochen gewinnt aktuell ganz klar der Wunsch nach den guten alten Zeiten, als die Welt noch in Ordnung war. Sogar die Didelmaus kommt zurück und das, ja, konnte Wahnsinn. Ich erst gar nicht glauben, aber sonst... Ja, es ist wahr, sie kommt zurück und sie hat wieder Fans, man glaubt es nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, aber okay.
Ja, doch. Es ist auch verständlich, ne? Das sind gesellschaftliche Strömungen. Kriege, Wirtschaftskrise, Naturkatastrophen, ich meine, wir müssen nicht mehr drüber reden. Die lassen uns als Gesellschaft aktuell einfach nur so bedingt hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Und da ist natürlich die Romantik der guten alten Zeit gerade ein Ruhepol. Das merkt man ja überall, also auch gerade bei Lebensmitteln. Und also alles, was so ein bisschen retro ist, ist gerade angesagt. Ich sag schon immer, das Togo-Sofa von Lin Rosé ist langsam inflationär. Also man gefühlt hat ja jeder so ein Togo-Sofa. Oder auch DJs auf den Flächen, die wieder Vinyl-Schallplatten auflegen. Haben wir auch auf der Euroshop gesehen, in verschiedenen Inszenierungen. Und da kann man natürlich sagen, Mensch, was kann man daraus mitnehmen von der Euroshop? Einfach wieder für After-Sale-Maßnahmen Platten auflegen lassen in den Läden. Oder, und das beobachte ich im Handel ja halt auch, dass man tatsächlich Schallplattensortiment mit aufnimmt. Ne? Wenn man jetzt mal so Richtung Concept-Store-Gedanke geht oder Kollaborationspartner mit reinnimmt. Das sind natürlich alles so Sachen, diesen Retro-Trend beantworten. Auf der anderen Seite natürlich, KI ist nicht aufzuhalten. So hat KI eine Auswirkung aufs Retail-Design, nicht direkt. Aber es hat eine massive Auswirkung auf Retail allgemein. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Also alles, was mit Effizienz, mit Hintergrundprozessen, Kosten betrifft, das hat natürlich eine große Auswirkung. Und wenn du jetzt das Thema neben KI auch Digital Signage meinst, also der Einsatz von großen Screens, das ist ja immer noch losgelöst von KI, da kann man definitiv sagen, das war gar nicht so groß auf der Euroshop-Messe. Da waren natürlich die üblichen Anbieter, keine Frage. Aber dass man so das Gefühl hatte, man ist in Las Vegas oder in Shanghai, wo wirklich 4x5 Meter große Screens, wie wir das früher gerne mal in Flagship-Stores gesehen hat, das ist es nicht gewesen. Sondern es war definitiv digital, aber mehr Thema Kosteneffizienz, Prozessvereinfachung, Prozessbeschleunigung. Und wenn es Einsatz von Screens in einem moderaten, ne, Setup, sage ich mal.
Du hast jetzt ein paar Sachen schon erwähnt, wo KI im Backend dann eben gut eingesetzt werden kann. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen näher drauf eingehen. Also wo es genau genutzt wird und was da auch vielleicht besonders vielversprechende Lösungen sind.
Also erstmal ganz klar, kein erfolgreiches Einzelunternehmen ab einer gewissen Größe kann in Zukunft auf die Optimierung von Hintergrundprozessen verzichten. Das muss uns einfach klar sein. Hier ist definitiv KI ein Segen, allein schon in der Warenwirtschaft und in der Personalplanung. Dann ist natürlich die Frage, wo kann ich es zusätzlich noch einsetzen? Wir haben beispielhaft in der Beleuchtung gesehen, das fand ich auch wieder extrem spannend, bei Signify, das ist ehemals Philips. Die haben uns ihre Systeme gezeigt in der Beleuchtung, wie man eben KI-getrieben Beleuchtung einsetzen kann und Systeme, um besonders effizient zu sein, Geschwindigkeit aufzunehmen, Genauigkeit. Und da ging es wirklich um Energiekosten sparen. Also ihr müsst euch so vorstellen, man hat 100 Filialen weltweit meinetwegen oder in mehreren Ländern verteilt oder auch mehreren Bundesländern. Und kann quasi vom Headquarter von einem Bildschirm aus steuern, in welcher Filiale geht das Licht an, aus, die Heizung an, aus, die Klimatisierung an, aus. Und man kann es steuern. Wo sind viele Menschen? Da kann man natürlich Heizung und Licht vielleicht verändern. Wo sind wenig Menschen auf der Fläche? Und dann wirklich pro Kategorie, nicht der ganze Store, sondern wirklich pro Kategorie gesteuert. Wo bewegen sich mehr oder weniger Menschen und wie geht man da mit der Energieeffizienz um? Man kann lokale Urlaubstage mit berücksichtigen, Öffnungszeiten, ne? Also ist man in Grenzregionen, haben die Geschäfte schon mal öfters am Sonntag auf als eben in anderen Regionen. Und das alles über wirklich am Ende einen Monitor kontrolliert und mit KI gesteuert. Und da kann ich halt immer nur die Empfehlung geben, das kann wirklich ein interessanter Business Case sein, das mal auszurechnen.
Ja, das ist jetzt natürlich zum einen effizient, was die Kosten angeht. Zum anderen wird es ja auch nachhaltigen Zielen gerecht. Wie ist das denn generell auf der Euroshop gewesen? Also welche Materialtrends dominieren da so? Und welche Rolle spielt dabei eben auch Nachhaltigkeit?
Ach ja, das berühmte Lied der Nachhaltigkeit. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich einfach sehe, dass der Handel sich mit den Kosten schwer tut. Und da muss man einfach mal ehrlich sein, ne? Also, natürlich wissen wir alle, dass es ein wichtiges Thema ist. Aber richtig durchbrechen tut es aktuell nicht. Also nicht in der breiten Masse. Mein Eindruck ist eher, dass es gerade wieder zu einem Randthema wird. Nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich ein paar Sachen und Anbieter angeguckt. Da war zum Beispiel ein Anbieter, der heißt Organoid. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Vermutlich habe ich es falsch ausgesprochen. Der bietet natürliche Oberflächen aus echten Gräsern, Blüten, Hölzern, Blättern an. Entweder als Oberfläche oder auch als Akustiklösung. Das war natürlich beeindruckend, ne? Also wenn da mit der Hand so drüber gegangen bist oder auch der Geruch oder die Wirkung, da muss man natürlich dann überlegen, im Einzelfall, wo passt sowas, wo lässt sich das gut integrieren. Auf der anderen Seite, Trevision ist so ein Unternehmen. Die recyceln alte Stoffe und machen daraus Werbedrucke. Ist natürlich super spannend, also das ganze Thema Nachhaltigkeit mal über das Recycling-Thema mal anzugehen. 3M, ne, die Folien waren auch total beeindruckend. Die haben den Messestand so aufgebaut, dass sie sagen, alles, was man hier auf dem Messestand sieht, ist foliert. Man kann heute alles folieren. Es gibt eigentlich gar keine Grenzen mehr. Und deswegen muss man beispielhaft Nachhaltigkeit auch nicht den ganzen alten Ladenbau rausreißen. Man kann auch sagen, ich habe einen bestehenden Ladenbau und der wird einmal neu foliert. Das ist ja auch eine Form von Recycling und, ne, Kosteneffizienz und auch Nachhaltigkeit. Man kann auch sagen, einfach nur mal den Kassentresen, man hat alte Hölzer drin, ne? Also man hat immer noch Mahagoniholz verbaut und sagt, Mensch, wir müssen so langsam echt was machen, wir wollen heller werden, das passt heute mehr zu uns. Da muss man nicht direkt den ganzen Ladenbau rausreißen, sondern kann über eine Folierung nachdenken. Dann haben die aber auch zum Beispiel Folien für Schaufensterscheiben, die wiederum die einen UV-Schutz geben. So dass halt eben, du siehst das tatsächlich nicht. Das ist eine Folie auf dem Fenster, die erkennst du tatsächlich nicht, aber die hält halt einfach das Sonnenlicht fern und das bleicht auch weniger aus. Ne? Auch das ist natürlich eine Relevanz. Dann gibt es auch mittlerweile Folien, die sind komplett matt und anti-print. Das heißt, du kannst Wanddecke, Boden folieren. Auch das war wirklich faszinierend zu sehen. Ich will nicht sagen, dass das günstig ist. Ich will nur sagen, es ist definitiv eine Alternative, um mal die Gesamtkosten im Blick zu haben und die Nachhaltigkeit mal von der Seite zu prüfen, muss alles raus und neu oder kann man auch Dingen einfach mal einen neuen Look geben? Und dann gab es noch Kendo, das ist ein Aussteller, der hat tatsächlich mal einen gesamten Store aufgebaut unter dem Thema Welcome to the Sustainable Store und er hat eine Komplettlösung gemacht. Da war wirklich Wanddecke, Boden, Warenträger, Coathangers, also wirklich auch die ganzen Display-Accessories waren alle aus nachhaltigen Rohstoffen und Materialien gebaut und es sah gut aus. Es sah richtig gut aus. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, oh Gott, das hat jetzt ein bisschen was aus Müsli in den 80ern. Sondern das war wirklich ein attraktiver Stand. Also ja, um deine Frage klar zu beantworten, es gibt die Anbieter, Nachhaltigkeit ist ein Thema, aber es war nicht das Top-Thema der Messe, sondern okay. Es war eher ein Randthema, dass man auch hier wieder sowohl als auch entscheiden konnte, auf was setze ich.
Jetzt hattest du eben schon erwähnt, ab und zu muss einfach mal ein neuer Look sein. Der Kassentresen zum Beispiel heller gestaltet werden. Wie ist es denn generell? Wie häufig ändern sich solche Trends heutzutage? Also wie oft sollte ein Laden ein anderes Erscheinungsbild haben?
Das kommt natürlich so ein bisschen auf die Abschreibekosten an. Und im Schnitt sind das so 8 bis 10 Jahre. Es gibt auch Familienunternehmen, die lachen und sagen, bei uns steht es 20 Jahre. Das mag auch der Fall sein. Aber im Schnitt bei den größeren Unternehmen, größeren Ketten, schreibt man so einen Ladenbau 8 bis 10 Jahre ab. Natürlich raten wir heute den Unternehmen nicht, 10 Jahre zu warten, nichts zu tun und dann alles neu zu machen, sondern einfach kurzweiliger mit der Zeit zu gehen, also reversibler zu arbeiten. Und da bietet sich natürlich dieser Farb- und Materialtrend auch an, dass man halt einfach wirklich überlegt, wie kann man Ladenbaumaterialien, Eyecatcher in den Laden reinstellen, die so modular, so reversibel sind, dass man sie auch punktuell wieder rausnehmen kann. Also wenn ich mit einer speziellen Farbe reingehen möchte oder mit einer Oberfläche wie Spiegel, ne, das wurde jetzt gerne ja eine lange Zeit gemacht, oder auch Messing wird eingebracht, dann sind das in den seltensten Fällen ganze Ausstattungen, sondern wirklich Teilbereiche, wo man so akzentuierte Inseln setzen kann. Dann sollte man, und das rate ich halt immer, gut vorausschauen, planen, welche Bereiche lassen sich im Nachhinein einfach neu fitten oder leichter und bei welchem ist es mehr Aufwand. Also da Beispiel Fußboden. Ich würde immer die Entscheidung für einen Fußboden treffen, der länger liegen kann, weil da die Warenträger draufstehen. Und wenn ich den erneuern muss nach 8 Jahren, dann muss ich meistens die Fläche schließen und verliere halt einfach einen Umsatz. Währenddessen ich aber natürlich über eine Decke gehen kann und eine Decke neu zu nebeln in einen anderen Farbton, was wir ja gerade viel draußen sehen, jetzt wirklich mal buntere Decken, hellere Decken, das kannst du auch mal über ein Wochenende machen, ne? Also dass du wirklich sagst, da verlierst du jetzt mal 24 Stunden, das hältst du aus. Also da würde ich immer sagen, was heißt, wie häufig ändern die Trends? Ich würde konstant versuchen, dem Store einen frischen Look zu geben. Wir machen bei uns in der Retail Academy einmal im Jahr diesen Online-Vortrag oder auch einen tatsächlichen Workshop, der bei der Architektenkammer ja auch gelistet ist, für Punkte zum Thema Farb- und Materialtrends des Jahres. Und da kann man eigentlich immer sehr gut sehen, wo kommt es her, was ist aktuell, wo geht es hin. Und dann kann man für sich individuell entscheiden, ob man das aufgreift und mit einfließen lässt, um immer einen frischen Look zu gewährleisten. Oder ob man sagt, so alle 2-3 Jahre bringt man wieder eine Materialität oder eine Farbe mit ein oder einen Style, einen Trend und geht mit der Zeit, dass man gar nicht erst so runterfährt.
Ich glaube, die Euroshop hat auch damit geworben, dass die Aussteller aus, ich meine, es waren 60 Ländern gekommen sind. Gibt es da eigentlich bestimmte Länder oder Märkte, die bei der Gestaltung aktuell die Richtung vorgeben?
Also ich würde generell sagen, nein. Es sind nicht Länder oder Kulturen, die was vorgeben. Es sind Marken. Also unabhängig jetzt mal von der Euroshop, auf der Euroshop haben ja jetzt Dienstleister, Supplier angeboten, nicht Brands. Aber wenn ich jetzt den Online-Vortrag, ich hatte auf der Euroshop einen Vortrag gehalten zum Thema Retail-Trends weltweit und da hatte ich wirklich mal so in allen Kategorien mal so das Neueste zusammengetragen, was ist in der Mode, was ist aber auch im Automotive, was ist im Lebensmittel und so weiter, Möbel. Und natürlich sehen wir, dass Marken vorgeben, was angesagt ist. Aber das ist nicht länderspezifisch. Wenn ich mir jetzt Zara als Beispiel angucke, die Konzepte von Zara, die in Deutschland neu verbaut werden, sehen anders aus als das, was Zara in logischerweise in Spanien, ne, oder auch Italien verbaut oder aber in Asien. Das sind einfach andere Konzepte, die dort gespielt werden. Oder nehmen wir mal das Beispiel IWC Schaffhausen. Das ist super spannend. Die haben eine eigene Formatstrategie, die danach ausgelegt ist, welche Zielgruppe soll erreicht werden, an welchem Standort. Und wenn du dir anguckst, wie IWC in Zürich aussieht und wenn du dir dann IWC in Korea anguckst oder in Dubai, dann sind das Welten. Das sind einfach die Stores, die kannst du gar nicht vergleichen. Und so würde ich sagen, sind es nicht Länder, die das vorgeben, sondern es sind die Marken, ihre Formatstrategien und jeweils für die jeweilige Zielgruppe, die sie erreichen möchten.
Ja, jetzt interessiert mich natürlich brennend, ob dich auch Konzepte überzeugt haben, die sich in Deutschland befinden und vor allem, wie ihnen das gelungen ist.
Ja, also jetzt muss man fairerweise sagen, die Aufgabe war, Silvia, erklär bitte in 15 Minuten, was die Retail-Trends von morgen sind. Und zwar weltweit. Und das auf Englisch, bitte, für das internationale Publikum. Und dann dachte ich so, wow, das musste in 15 Minuten get the point. Ne? So, ganz simpel. Und im Publikum wusste ich ja nicht, wer sitzt da, außer dass es internationale Besucher sind. Das heißt, ich hatte mich dafür entschieden, erstmal die Retail-Trends aufzumachen, die uns bewegen. Und in den Retail-Trends habe ich tatsächlich 2 deutsche Marken hervorgehoben. Das war einmal die Omnichannel-Strategie von Hugo Boss, die wirklich sehr beeindruckend ist. gibt es ein ganz tolles Video zu. Das kann man einmal, das hat Hugo Boss wunderbar zusammengefasst, was ihre Omnichannel-Strategie ist. Dauert 2 Minuten, wirklich beeindruckend, was das Unternehmen da geleistet hat. Und Bräuninger in Hamburg habe ich als lohnenswertes, gutes Beispiel hervorgehoben, was das Thema Kundenservice betrifft. Also ne, diesen ganzen Concierge-Service und so weiter. Das sind aber Trends. So, bei den Store-Formaten habe ich so gemacht, dass ich gesagt habe, ich wähle zu jeder Kategorie ein Beispiel, was exemplarisch ist. Ein Beispiel in Automotive, da war das aber Porsche in China. Und ein Beispiel für eben Mode, da war das aber Zara in China. Und natürlich ist das sehr auffällig, dass es immer irgendwie asiatische Märkte, chinesische Märkte, koreanische Märkte sind oder auch London oder Paris. Und daran erkennt man natürlich auch einfach schlichtweg unseren Sanierungsstau, den wir in Deutschland in der Einzelhandelslandschaft haben und auch in den Innenstädten. Nichtsdestotrotz hatte ich tatsächlich 2 Store-Beispiele, die ich aus Deutschland hervorgehoben habe. Und das war einmal Aldi Süd zum Thema der Nachhaltigkeit, Einsparung von CO2. Unfassbar beeindruckend, was Aldi Süd da auf die Beine stellt. Auch jetzt erst veröffentlicht seit einer Woche in der Pressemitteilung. Und Rewe Hegemann in Düsseldorf. Und zwar zum Thema lokaler Bezug, Nachbarschaft. Und mich wundert das aber ehrlich gesagt nicht, dass ich nur 2 Beispiele habe, beide aus Deutschland sind und beide aus der Lebensmittelindustrie kommen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, ist das Segment in Deutschland, wo das Geld verdient wird, noch. Und das merken wir natürlich auch, wenn wir unsere Store-Touren anbieten. Wenn ich gefragt werde, Frau Talmohn, können Sie eine Store-Tour machen, wo wollen wir hin? Dann sage ich immer Paris, London, okay. Shanghai, Dubai oder gerne Korea. Und wenn die dann sagen, ja und wo in Deutschland, dann sage ich höchstens Hamburg. Hm. Und dann weiß ich zumindest zuverlässig, ich kann zu Bräuninger gehen. Hm.
Ja, ich könnte dir jetzt noch ewig zuhören, aber leider kommen wir jetzt tatsächlich schon ans Ende unserer Zeit. Du hast es ja auch eben nochmal beschrieben, all die Herausforderungen für den Modehandel. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern zum Ende nochmal so ein paar Quick Wins mitgeben? Also was hast du auf der Euroshop gesehen, das den Modehändlern gerade in dieser Zeit helfen könnte?
Hm. Ja, wie fasst man 1900 Aussteller und 5 Tage zusammen? Ich kann halt wirklich nur sagen oder jedem im Rat geben, geht wirklich hin. Wenn ihr hingeht, nehmt euch 3 Tage Zeit. Ich weiß, es hört sich schrecklich an, 3 Tage weg von der Fläche, das ist so fast utopisch. Aber es ist einfach immer die Frage dessen, wenn ich eh schon da bin, wie viel bin ich in der Lage aufzunehmen und wie viel kann ich davon verarbeiten. Und ich bin danach wirklich 2 Tage dann raus. Also mir haben wirklich die Ohren und Augen geklingelt. Also es war wirklich der Wahnsinn. Deswegen arbeiten wir das jetzt so nach und nach nochmal auf und bereiten das quasi auf. Also um es mal versuchen, auch wieder get the point, ne? Versuch es mal zusammenzufassen. Erster Punkt, Eyecatcher helfen, Passanten zu stoppen. Ob Schaufenster oder der Antritt im Eingang, nutzt die Kraft der Farben und Materialien oder außergewöhnliche Deko-Inszenierungen. Hier gilt Mut zum Ungewöhnlichen, auch wenn ihr Felsen aus der Decke kommen lasst. Es muss nur zu euch und eurer Story passen. Das war wirklich beeindruckend auf der Euroshop zu sehen, dass einfach diese guten alten Eyecatcher voll aufgegangen sind und funktioniert haben. Der 2. Punkt für mich war, Materialmix gibt Flexibilität. Es muss nicht immer alles neu sein. Partiell, modular und reversibel kann man mit einfachen Tricks komplett neue Looks kreieren. Also die Strahlkraft aus dem Farbeimer macht gute Laune, lässt dich stehen, lässt dich schnell umsetzen, hat auch super funktioniert. Dann Nachhaltigkeit durch Energieeffizienz. Rechnet einen Businessplan, ab wann sich eine Beleuchtung positiv auf den Energieverbrauch und dadurch auf die laufenden Kosten auswirkt. Das ist für mich wirklich einfach eine Frage der Kosten des Businessplans. Aber per se zu sagen, Beleuchtung ist zu teuer, mache ich nicht, ist nicht weit genug gedacht. Also da würde ich immer sagen, in Zeiten von der Energie, rechnet das mal aus, bis wann hat sich's amortisiert und ab wann ist es sogar vom Vorteil. Dann ein Punkt, KI ist keine Gefahr. Das ist etwas, was wir einfach jetzt lernen müssen. Das ist ganz wichtig. Sie ist unaufhaltsam. Wir können es nicht ändern. Sie kommt. Und wenn wir aber lernen, sie richtig einzusetzen, dann kann sie uns wirklich bei den Fachkräftemangel helfen und entgegenwirken. Sie kann Prozesse und damit Kosten optimieren. Und sie kann Mitarbeitenden befähigen, sich um das Wesentliche wieder zu kümmern. Und das ist zum Beispiel die Qualität der Kundenbetreuung. Weil das ist einfach das, was E-Commerce nicht kann. Also, ne, ich möchte den Tag erleben, wo ein Shein oder ein Temu anfängt zu beraten. Das wird jetzt dann nochmal spannend werden. Aber das ist, glaube ich, was, wenn wir wirklich KI sinnvoll einsetzen im Hintergrund, können wir unsere Mitarbeitenden auf der Fläche wirklich wieder befähigen, am Kunden dran zu sein. Und da steckt großes Potenzial drin. Und dann der letzte Punkt, weil ne, alle, die bei uns schon mal in den Online-Vorträgen oder so waren, ich bin ein ganz großer Fan von digitalen Touchpoints, gar keine Frage. Ich denke, auch ein Stück weit ist das auch die Zukunft. Aber auch hier wieder sowohl als auch. Ich sage jedes Mal, abschließender Punkt, Drucke sind immer noch eine Möglichkeit. Nicht alles muss digital sein. Setzt bitte nur auf Digital Signage-Lösungen, wenn ihr sicherstellen könnt, dass ihr die Content-Produktion im Griff habt. Ich habe auf der Euroshop, ne, Stichwort der Fuchs oder die Tänzerin aus dem Papierkleid, gesehen, dass ein guter Druck und eine kreative Lösung immer noch unfassbar attraktiv sein kann. Es muss nicht alles digital sein.
Ja, vielen Dank. Ich habe da jetzt schon unglaublich viel mitgenommen. Ich bin mir sicher, unsere Zuhörer auch. Das ist wirklich ganz toll, dass du uns da mitgenommen hast über die Euroshop, deine ganzen Eindrücke hier geteilt hast. Und ja, ich hoffe, trotz Report erstellen und so weiter, kannst du dich jetzt auch so ein bisschen erholen von dem Ritt durch die Hallen in Düsseldorf?
Naja, ich sag mal so. Also ich kann ja immer noch mal so einen positiven Ausblick geben für alle Zuhörer. Und ich freue mich da immer so drüber. Wir merken bei uns in der Retail Academy, wenn die Buchungsraten wieder hochgehen von den Unternehmen, dass wieder Geld für die Ausbildung der Mitarbeiter ausgegeben wird, dann ist das ein positives Zeichen dafür, dass die Firmen sagen, ich möchte meine Mitarbeiter halten, ich investiere auch wieder in deren Ausbildung, ich gebe ihnen ein Stück weit etwas mit. Und somit ruhen wir uns nicht aus. Die Buchungsraten gehen hoch, es ist ein positives Zeichen, die Firmen investieren wieder in die Mitarbeiter und deswegen sage ich immer, nein, es wird nicht ausgeruht, wir müssen arbeiten, aber wir freuen uns drauf und wir sind recht, ja, wie habe ich gesagt, anfangs zaghaft optimistisch, aber positiv.
Das ist doch wirklich ein sehr schönes Schlusswort. Dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Super, danke, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Das war Silvia Talmon von The Retail Academy und das war der Textilwirtschaft Podcast. Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Charlotte Schnitzschmann. Vielen Dank fürs Zuhören.